Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die Islamisten gehören wohl zu den Wahlgewinnern in Ägypten. Die offiziellen Resultate werden in diesen Stunden erwartet. Der Europarat kritisiert die Schweizer Parteienfinanzierung. Die Geheimniskrämerei rund ums Geld gehöre abgeschafft. Und
in Washington D.C. these days is very hard to get both political parties to agree on anything, but they do seem to agree on one thing, and that is they want to keep the current system that allows them to enrich themselves.
In den USA sind sich Republikaner und Demokraten nur in etwas einig. Sich selbst bereichern ist völlig okay. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Letzten Montag begannen die ersten Parlamentswahlen in Ägypten seit Mubaraks Sturz. Das ganze Prozedere zieht sich noch bis in den März hinein. 9 Wahlkreise haben bis jetzt gewählt und das sind sehr wichtige mit den beiden größten Städten Kairo und Alexandria. Jetzt erwartet man jeden Augenblick die ersten offiziellen Ergebnisse. Klare Trendmeldungen aber gibt's schon. Matthias Kündig aus Kairo.
Die Führung der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, der Partei der Muslimbrüder, reklamiert für sich knapp 40% der Stimmen. Eine Zahl, die von niemandem angezweifelt wird und die auch im Rahmen der Erwartungen liegt. Bereits hat die Muslimbrüderpartei den Anspruch erhoben, die nächste Regierung bilden zu können. Überraschend stark haben salafistische Parteien abgeschnitten, die einen ultrakonservativen Islam vertreten. Nach Presseberichten sollen auf sie rund ein Fünftel der Stimmen entfallen sein. Insgesamt sollen islamistische Parteien damit 120 der 168 Sitze besetzen, die in dieser ersten von 3 Wahlrunden vergeben werden. Die ursprüngliche Wahlallianz von Salafisten und Muslimbrüdern ist jedoch wenige Wochen vor der Wahl wieder auseinandergebrochen. Erst an dritter Stelle liegt gemäß den inoffiziellen Teilresultaten der ägyptische Block, ein Bündnis von neu gegründeten liberalen Parteien, darunter sind die Sozialdemokratische Partei und die Partei des Telekommunikationsunternehmers Naguib Sawiris. Sie haben entgegen der Prognosen mehr Stimmen geholt als die alten Oppositionsparteien, die bereits unter der Herrschaft Mubaraks im Parlament vertreten waren. Schlechter abgeschnitten als erwartet haben Exponenten der ehemaligen Mubarak-Partei NDP. Deren Nachfolgeparteien, die heute unter Namen wie Freiheitspartei auftreten, konnten sich ebenso wenig durchsetzen wie ehemalige NDP-Parlamentarier, die als Unabhängige kandidierten.
Wir analysieren diesen angekündigten Sieg der Islamisten. Zuerst aber hat Thomas Fuchs die Nachrichten des Tages.
Der Bund nimmt die Vorwürfe der Antikorruptionsgruppe des Europarats GRECO gelassen. Die GRECO hat offiziell kritisiert, dass die Parteienfinanzierung in der Schweiz intransparent sei. Die Parteienfinanzierung müsse gesetzlich geregelt werden. Ein Sprecher des Bundesamtes für Justiz sagte gegenüber Schweizer Radio DRS, der Bundesrat werde sich zu Beginn des nächsten Jahres mit den Empfehlungen der GRECO befassen. Das Schweizerische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI macht seine Arbeit gut. Zu diesem Schluss kommt die internationale Atomenergiebehörde IAEA. Eine Delegation der IAEA kontrollierte während 2 Wochen die Abläufe und Strukturen beim ENSI. Dabei kamen die Experten zum Schluss, die geltenden internationalen Sicherheitsstandards würden eingehalten. Als positiv bewerten die Experten zudem die Tatsache, dass das ENSI nach Fukushima Nachrüstungen bei den Schweizer AKWs verlangt habe. Zu verschiedenen Punkten hat die Delegation aber auch Empfehlungen gemacht. Die Volksinitiative für die Abschaffung der Wehrpflicht sei zustande gekommen. Laut Exoa, der Gruppe Schweiz ohne Armee, wurden genügend Unterschriften gesammelt. Die Gemeinden prüfen momentan, ob diese auch gültig sind. Einreichen werde man die Initiative anfangs Jahr, dann läuft auch die Sammelfrist ab. Die XOA verlangt, dass Militärdienst und Zivildienst freiwillig werden. Unterstützt wird das Begehren auch von der SP und den Grünen. Der UNO-Menschenrechtsrat hat in einer Resolution die anhaltende Gewalt in Syrien und die systematischen Verstöße gegen die Menschenrechte verurteilt. Die Resolution wurde von 37 Ratsmitgliedern angenommen. Auch die Schweiz stimmte dafür. Syrien seinerseits versucht, die Berichterstattung über die Unruhen weiter einzuschränken. Gemäß Informationen von Oppositionellen haben die syrischen Behörden verboten, iPhones einzuführen oder zu verwenden. Damit soll verhindert werden, dass Videoaufnahmen von Demonstrationen ins Internet gelangen. Die US-Armee hat die wichtigste Militärbasis in Irak, Victory Base Complex, an die irakische Regierung übergeben. Die Militärbasis am Stadtrand von Bagdad beherbergte das Hauptquartier der US-Armee in Irak und auch die geheime Gefängniszelle, in welcher der irakische Ex-Machthaber Saddam Hussein inhaftiert war. Zeitweise waren mehr als 100.000 Menschen auf dem Stützpunkt untergebracht. Er erinnert an eine typische Kleinstadt in den USA mit Fertighäusern, Supermärkten und Fastfood-Restaurants. Bis Ende des Jahres sollen alle US-Soldaten Irak verlassen. Es waren bis zu 170.000. Die europäischen Verträge müssen nach Ansicht der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel geändert werden. Daran führe kein Weg vorbei, sagte Merkel vor dem Deutschen Bundestag in Berlin. Weiter sagte die Bundeskanzlerin im Hinblick auf den EU-Gipfel, es gebe keine rasche Lösung der Euro-Schuldenkrise. Es sei inzwischen allgemein anerkannt, dass es eine sogenannte Stabilitätsunion der 17 Euro-Staaten brauche, mit schärferen Sanktionen gegen jene Länder, die ihren Finanzhaushalt nicht im Griff haben. In den USA ist die Arbeitslosenquote im November deutlich gesunken, von 9,0 auf 8,6%. Wie das Arbeitsministerium in Washington weiter mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 120.000. Die Zahl der Stellen steigt in den USA seit Juli kontinuierlich leicht an. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.719 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.040 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2337 gehandelt, der Dollar zu 92,24 Rappen. Das Wetter in der Nacht und morgen früh Regen bis auf etwa 1200 Meter Schnee. Tagsüber länger trocken mit sonnigen Abschnitten, am Abend erneut Regen, windig und 8 bis 12 Grad mild. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. In der Region Zürich auf der A1 in Richtung Zürich Stau zwischen Spreitenbach und dem Limmataler Kreuz, dies wegen eines Unfalls. Dann weitere Staus oder Behinderungen auf diesen Strecken. Auf der A1 zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Zürich-Affaltern in Richtung Bern. In der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Zürich-Bern zwischen der Verzweigung Wickertal und der Verzweigung Herkingen in beiden Richtungen. Und schließlich in der Westschweiz auf der A1 in Richtung Genf. Stau zwischen Morsch-Ost und Morsch-West. Dies ebenfalls wegen eines Unfalls.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Internationale Experten schauen der Schweiz auf die Finger. Und zwar bei der Parteienfinanzierung. Da sei der Geldfluss zu diskret. Geheimniskrämerei könnte man auch sagen. Und bei der Atomaufsichtsbehörde. Da sei die Transparenz auch etwas zu diskret. Dann der gmögige SVPler Bruno Zuppiger.
Persönlich ist er offen und ich denke, er könnte ein sehr guter Kandidat sein.
Meint der Konkurrent von der SP, Pierre-Yves Maillard. Weiter die amerikanischen Politiker, die schamlos ihr Insiderwissen zu Geld machen. Und schließlich, wie die Politik in Russland auch in einer Brennstofffabrik für Zündstoff sorgt. Ein Beispiel für viele aus dem Putinland. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, auch im Abonnement unter drs.ch. Zuerst aber nach Ägypten. Dort ist in Kairo unsere Nahost-Korrespondentin Irene Meyer, wo in Kürze die offiziellen Teilresultate der ersten Wahletappe bekannt werden sollten. Die Islamisten sollen zu den Gewinnern gehören. Das zeigen die inoffiziellen Resultate, die die Muslimbrüder verbreiten. Offenbar erhalten diese auch am meisten Stimmen, satte 40%. Irene Meyer, was macht denn die so erfolgreich?
Die Muslimbrüder sind sehr gut organisiert, besser als alle anderen. Sie sind vernetzt in den armen Schichten, populär, jeder kennt sie. Für ihre Anhänger sind sie eine religiöse Autorität, das nutzen sie aus, die haben sehr stark mobilisiert und dann haben sie diesen Opferstatus als verfolgte Opposition unter dem Mubarak-Regime.
Wie radikal oder wie reformerisch sind denn die?
Man weiß es nicht genau, weil die Muslimbrüder sehr opportunistisch agieren. Sie waren Trittbrettfahrer der Revolution und haben diese Revolution jetzt ganz vor den Wahlen unmittelbar im Stich gelassen. Ihre Rhetorik umfasst eigentlich alles Schöne. Sie sprechen von sozialer Gerechtigkeit, von Freiheit, Demokratie, Schutz der Minderheiten und dies alles in einem islamischen Staat. Aber es gibt eben sehr große Zweifel, ob diese Rhetorik sich deckt mit ihren wirklichen Absichten. Es ist klar, das sagen sie offen, sie wollen einen islamischen Staat. Aber sobald man sie konkret dann festnageln will, dann werden ihre Aussagen sofort schwammig und vage. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in diesem sehr heiklen Moment in Ägypten jetzt sich eher pragmatisch geben und auf eine schleichende Islamisierung setzen, also ihr Ziel verfolgen, ohne zu provozieren.
Gleichzeitig, und das ist offenbar überraschend, haben auch die Salafisten einen Fünftel der Stimmen erreicht. Wie erklären Sie sich dieses Resultat?
Das ist oder das wird eine sehr große Überraschung sein, ein Schock für viele. Zum einen, glaube ich, wurden diese Hardliner unter den Islamisten einfach generell unterschätzt. Dabei sind die Salafisten unter Mubarak groß geworden. Mubarak hat sie gedeihen lassen, er hat sie nicht verfolgt wie die Muslimbrüder. Viel zu ihrer Stärke beigetragen haben die ägyptischen Gastarbeiter, die aus Saudi-Arabien mit diesem extremen Gedankengut zurückgekommen sind. Und dann Saudi-Arabien selber, das den Wahhabismus, diese ganz rigide Form des Islams, massiv und gezielt exportiert in die ganze Region und die Salafisten hier in Ägypten im großen Stil sponsert und dies auch vor diesen Wahlen getan hat. Wenn es sich tatsächlich bestätigen soll, dass sie so stark sind, dann ist das für viele Ägypter ein Albtraum, vor allem für die Kopten, für die große christliche Minderheit. Denn die Salafisten haben in den letzten Monaten christliche Kirchen angezündet und die Christen teilweise regelrecht verfolgt.
Wo sind denn all die Stimmen der Demonstranten hin?
Ein großer Teil von ihnen hat gar nicht gewählt. Und dann repräsentieren die Demokratiebewegung oder der Tahrir-Platz nicht die ganze ägyptische Bevölkerung. Und dann kommt dazu, dass die neuen Revolutionsparteien von Anfang an wenig Mittel und wenig Chancen gehabt haben und sie sind zudem zersplittert.
Die beiden religiösen Parteien, die Muslimbrüder und die Salafisten, die jetzt beide so viel Stimmen machen, voraussichtlich haben sich kurz vor den Wahlen zerstritten. Können die denn jetzt miteinander politisieren?
Mit Vorbehalten. Vielen Salafisten sind die Muslimbrüder zu moderat. Umgekehrt halten die Muslimbrüder die Salafisten für zu dogmatisch und außerdem völlig unerfahren auf politischem Terrain. Es ist denkbar, dass die Muslimbrüder im Moment eher mit liberalen Kräften zusammenarbeiten wollen. Damit könnten sie ihr moderates Image bewahren und sie könnten gleichzeitig die großen Probleme, die auf sie zukommen, wenn sie regieren würden, die großen Probleme des Landes auf andere Schultern abladen.
Das sind jetzt ja erst inoffizielle Teilresultate aus den ersten 9 Wahlkreisen. Wie signifikant sind denn die überhaupt?
Ich glaube schon, dass sie signifikant sind, denn man prognostiziert den Islamisten noch größere Chancen in jenen Gebieten, in denen die nächsten Wahlrunden stattfinden werden.
Es gab Berichte über Manipulationen bei diesem Urnengang. Haben die sich jetzt erhärtet?
Die haben sich erhärtet. Die unabhängigen lokalen Wahlbeobachter sagen das an einer Medienkonferenz. Und sie sagen auch mit großem Abstand, am meisten hätten die Islamisten gegen das Wahlgesetz verstoßen, Unregelmäßigkeiten begangen. Aber gleichzeitig beeinträchtige das Wahlresultat als Ganzes nicht. Es habe kein politischer Wille von ganz oben, also vom Militärrat, bestanden, die Wahlen zu manipulieren, sagen sie.
Das war Nahost-Korrespondentin Irene Meyer direkt aus Kairo. Das war leider nicht in besserer Tonqualität möglich. Möglicherweise kennen wir die offiziellen Resultate dann in der Sendung um 19 Uhr. Woher die politischen Parteien ihr Geld haben für Abstimmungskämpfe und Wahlkampagnen, das bleibt in der Schweiz meist ein gut gehütetes Geheimnis. Das sei ein Demokratiedefizit, kritisiert die Expertengruppe des Europarats gegen Korruption. Sie fordert die Schweiz auf, für Transparenz und Regeln zu sorgen in der Parteienfinanzierung. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Wer die Finanzströme in der Politik nicht kenne, könne sich nicht frei eine Meinung bilden und abstimmen. Zu diesem Schluss kommt der sogenannte Greco-Bericht in der Analyse der Schweiz. Darum die Empfehlung, Wahlkampagnen gesetzlich regeln, Parteien und Kandidierende sollen ihre Bücher offenlegen, über Spenden informieren, wenn sie einen bestimmten Betrag übersteigen, keine anonymen Spenden mehr. Und auch bei Abstimmungen brauche es mehr Transparenz. Genau, heißt es bei der Antikorruptionsorganisation Transparency International. Geschäftsleiterin Anne Schwöbel.
Unsere Forderung geht in die gleiche Richtung. Die Schweiz kennt keine Regelung zur Offenlegung von Parteifinanzen. Somit begrüßen wir die Empfehlungen der GRECO.
Und auch Hilmar Gernet, Autor des Buchs Parteifinanzierung in der Schweiz und früherer CVP-Generalsekretär, sagt:
Wir müssen tatsächlich in der Schweiz einiges ändern im politischen System, damit die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das politische System erhalten bleibt.
Seit über 20 Jahren erhitzt das Thema Transparenz in der Politik die Gemüter. Sei es bei der Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskämpfen, sowie bei Unterstützungsgelder für Parteien. Doch entsprechende politische Vorstöße hatten es bisher schwer. Hilmar Gernet.
Erfreulich ist in meinen Augen der Fortschritt, der im Ständerat erzielt worden ist, wo man sich darauf verständigt hat, dass man im Bereich der Abstimmungsfinanzierung Transparenz schaffen will, dass der Bundesrat beauftragt worden ist, hier ein Modell zu entwickeln, wie Transparenz für Abstimmungskampagnen geschaffen werden kann.
Diesen ersten Schritt zu mehr Transparenz bei Abstimmungen hat CVP-Fraktionspräsident Urs Schwaler maßgeblich beeinflusst. Doch er zweifelt daran, ob die Idee auch im Nationalrat durchkommen wird. Die weiteren GRECO-Forderungen gehen ihm zu weit. Sind Sie mehrheitsfähig, Ständerat Schwaller?
Sicher nicht, was die Parteien und die Wahlfinanzierung anbelangt. Es braucht bei uns mehr Zeit.
Das zeigt auch der Blick zurück. Mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung, wie sie auch die SP fordert, ist bisher auf Widerstand gestoßen. Insbesondere bei den FDP-Liberalen und bei der SVP. Zur GRECO-Empfehlung eines Gesetzes sagt Silvia Bär vom SVP-Generalsekretariat:
Die SVP lehnt dieses Ansinnen ganz klar ab, denn dieses würde darin münden, dass schlussendlich der Staat die Parteien finanzieren wird.
Der Staat müsse seinen Beitrag leisten, sagt hingegen Parteifinanzexperte Gernet. Er kann sich eine staatliche Teilfinanzierung der Parteien vorstellen, wünscht sich aber auch Vorschläge von den Parteien. Wie weiter also mit den GRECO-Empfehlungen? Anfang des kommenden Jahres will der Bundesrat darüber entscheiden. Bis dann soll auch eine Untersuchung vorliegen, die von Justizministerin Simonetta Sommaruga in Auftrag gegeben worden ist. Thema: Finanzierung von Abstimmungs- und Wahlkämpfen.
Christine Wanner. 2 Wochen lang haben Experten der Internationalen Atomenergiebehörde die Schweiz durchleuchtet. Spätestens seit der Atomkatastrophe in Fukushima interessiert es eine breite Öffentlichkeit, wie gut unsere Atomaufsichtsbehörden tatsächlich arbeiten. Offenbar recht gut, doch für eine Bestnote reicht es nicht. Christian von Burg.
Jean-Christophe Niel ist der Chef der französischen Atomaufsichtsbehörde und er hat die 2-wöchige Kontrolle beim ENSI geleitet. Er wolle die schweizerische Atomaufsicht ENSI nicht direkt vergleichen mit der von anderen Staaten, sagt Niel. Aber unter dem Strich mache das ENSI seine Arbeit gut.
L'ANSI est une bonne autorité de sûreté, indépendante, et elle fait un travail tout à fait satisfaisant.
Speziell, was die Schweiz nach dem Unfall in Fukushima alles getan habe, dürfe man lobend hervorstreichen, sagt Niel. Also die Sofortmaßnahmen zur Sicherung der Schweizer Atomkraftwerke. Heißt das nun gemäß IAEA, die Bevölkerung muss sich keine Sorgen machen wegen der Risse im Kernmantel beim Kernkraftwerk Mühleberg oder wegen der bisher stark unterschätzten Gefahr von Hochwassern? Nein, sagt Niel, die Mission der IAEA habe darin bestanden, die Arbeitsprozesse des ENSI genauer unter die Lupe zu nehmen. Technische Details zu einzelnen Anlagen habe die Mission nicht abgeklärt.
Elle ne regarde pas les sujets techniques particuliers qui restent de la responsabilité de l'autorité de sûreté. Donc la mission n'a pas regardé ces sujets-là. C'est la responsabilité de l'ENSI de regarder ces sujets-là.
Das ENSI bleibt also in der Verantwortung und es kann einiges auch besser machen. 19 positive Feststellungen und 13 Empfehlungen haben die Kontrolleure der IAEA gemacht. Die wichtigste lautet: Außenstehende Experten sollten künftig besser angehört werden. Insbesondere die Mitglieder der zweiten Expertengruppe, die Bundesrat und Departement berät, die Kommission für nukleare Sicherheit, kurz KNS. Sie sollte zu Wort kommen, bevor Entscheidungen getroffen würden und nicht nur im Nachhinein, quasi zur Kontrolle. Und alle Vorschläge, Diskussionen und Entscheide der Expertengremien sollten für die Öffentlichkeit transparent und zugänglich sein. ENSI-Chef Heinz Wanner zeigt sich offen.
Ich würde begrüßen, wenn die KNS mehr finanzielle Ressourcen bekäme. Sie könnten dann auch in allen Projekten und allen Fragestellungen, die bei uns auf dem Tisch sind, könnten Sie auch mitmachen.
Kritiker der Atomenergie fordern dies schon lange. Dementsprechend erfreut zeigt sich auch der Präsident der Schweizerischen Energiestiftung, der grüne Nationalrat Geri Müller.
Das hat mich positiv überrascht. Es geht darum, wirklich ein zweites Team zu bilden, das Differenzen offenlegen muss, damit der Bundesrat auch die Sicherheitsrisiken kennt, die beurteilt worden sind von einem Fachgremium.
Ansonsten zeigt sich Müller wenig überrascht über die guten Noten für das ENSI.
Das ist eine Untersuchung von Freunden unter Freunden. Man muss auch sehen, dass die Strategie der IAEA immer noch der Ausbau der Atomenergie ist.
Und unter diesen Umständen sei keine wirklich kritische Untersuchung der Arbeit des ENSI zu erwarten gewesen. Die IAEA habe auch in Japan vor 4 Jahren Kontrollen durchgeführt und Fukushima dennoch nicht verhindern können. Das ENSI will jetzt einen Aktionsplan ausarbeiten und darin darlegen, wie es die Empfehlungen umsetzen wird.
Bruno Zuppiger soll es für die SVP richten. Gestern hat die Fraktion neben Jean-François Riem auch den Zürcher Nationalrat zum offiziellen Bundesratskandidaten gekürt. Der ausgebildete Primarlehrer begann seine Politkarriere am gleichen Ort wie Verteidigungsminister Ueli Maurer in Hinwil im Kanton Zürich als Gemeinderat. Bruno Zuppiger jasst gerne und schätzt feines Essen. Ein bisschen mehr wollte Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz aber schon über ihn wissen und hat sich umgehört.
Hinwil, Dürntner Straße, Auto an Auto, der Feierabendverkehr rollt durch das frühere Bauerndorf. Unterdessen leben 10.000 Leute hier in Hinwil. An dieser Straße steht das Gemeindehaus. In den 80er Jahren geht Bruno Zuppiger hier ein und aus. Er ist Gemeinderat Seite an Seite mit Ueli Maurer. Die SVP, die Partei im Zürcher Oberland, war er immer schon stark, lange bevor Christoph Blocher aus der Partei machte, was sie heute ist. Das Gemeindehaus ist immer noch in SVP-Hand. Gemeindepräsident Germano Tezzele sagt, die Hinwiler SVP sei gemäßigter als anderswo im Kanton. Das gelte auch für den Bundesratskandidaten.
Es gibt ja einen radikalen und einen moderaten Flügel. Das sind Begriffe, die ich nicht erfunden habe. Ich würde ihn schon eher zum moderaten Flügel zählen.
Bruno Zuppiger, umgänglich, kompromissbereit, nicht stur. So beschreibt ihn auch ein politischer Gegner aus Hinwil, Hans-Rudi Eberli von der lokalen Umweltbewegung Bürgerinitiative Hinwil.
Bruno Zuppiger habe ich an ein paar Stellen erlebt, dass er nicht immer auf Parteilinie politisiert. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich schätze, auch wenn ich mit vielen seiner Ansichten nicht einig gehe.
1991 schafft Zuppiger den Sprung ins Zürcher Kantonsparlament. Dort macht er sich ein erstes Mal einen Namen als Sparer. Beruflich sattelt er um, gibt seine Stelle beim Zürcher Gewerbeverband auf und wird selbstständiger Unternehmensberater. Dann 1999 der nächste Karriereschritt. Bruno Zuppiger wird Nationalrat. Auch hier macht er sich rasch Freunde, auch weil es für ihn ein Leben neben der ernsten Politik gibt. So ruft er die überparteiliche Parlamentariergruppe Food, Fun and Politics ins Leben, die einmal pro Session zusammenkommt zum Essen und Trinken. SVP, aber mit Anstand. Mit diesem Image wird Zuppiger bald Wunsch-SVP-Bundesrat von Politikern aus anderen Parteien, zum Beispiel von CVP-Parteipräsident Christoph Darbele, der auch heute noch sagt:
Es ist ein Zürcher SVPler, also stockbürgerlich, aber wirklich mit Anstand und ohne Arroganz. Und das macht wirklich den großen Unterschied zu anderen potenziellen SVP-Kandidaten.
Zwar hart in der Sache, aber umgänglich. Es sind diese Eigenschaften, die Zuppiger bis ins linke Lager eine gewisse Akzeptanz verschaffen. Zum Beispiel bei SP-Politiker Pierre-Yves Maillard, selber Bundesratskandidat.
Herr Zuppiger scheint ein guter Kandidat, ja. Ich kenne ihn, ich war mit ihm im Nationalrat, ich war in der Finanzkommission, er ist ganz klar recht und ich war nicht von seiner Meinung, aber er ist persönlich ist er ja offen.
Negativer formuliert es der grüne Nationalrat Daniel Fischer, der mit Zuppiger schon im Zürcher Kantonsparlament saß.
Er ist wahrscheinlich gerne der Chef, er will aber auch allen zeigen, dass er ein ganz gemögiger ist. Er schwankt so ein bisschen zwischen Zauglattismus und Chef.
Und als sich Zuppiger an vorderster Front für neue Kampfflugzeuge einsetzt, verspielt er sich im linken Lager einen Teil seiner Sympathien, zum Beispiel bei der Berner SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen.
Seit einem Jahr hat Bruno Zuppiger fast nichts mehr außer den Kampfjets im Kopf. Und daher ist er für mich heute nicht wählbar.
Auf Distanz zu seiner SVP geht Zuppiger vor allem einmal, als er sich als frisch gewählter Gewerbeverbandspräsident zur Personenfreizügigkeit bekennt. Ein Ausscheren, das man ihm in der SVP aber offenbar verziehen hat.
Er ist Präsident des Gewerbeverbands und es gab hier entsprechende Beschlüsse der Gewerbekammer. Da konnte er, auch wenn er es noch hätte tun wollen, nicht dagegen halten.
Sagt SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli. Bruno Zuppiger, noch vor 3 Jahren parteiintern nicht als Kandidat berücksichtigt, jetzt für die SVP vielleicht der ideale Mann, um einen zweiten Sitz im Bundesrat zu erobern.
SVP aber anständig, so hat Claudine Vinzenz die Meinung über Bruno Zuppiger zusammengefasst. Auch der zweite Kandidat, Jean-François Rim, gilt als moderat. Philipp Burkhardt im Bundeshaus ist mit diesem Zweierticket der zweite SVP-Bundesrat also so gut wie sicher.
Ja, sicher ist an diesem 14. Dezember, wenn da der stundenlange Wahlmarathon über die Bühne geht, gar nichts. Aber was sich heute sagen lässt, die SVP hat mit diesem Kandidatenticket die Ernsthaftigkeit ihrer Kandidatur unterstrichen. Ihren Anspruch auf einen zweiten Bundesratssitz, den sie ja rechnerisch aufgrund ihrer Größe eindeutig zugute hat. Bruno Zuppiger und Jean-François Rim, wir haben es eben gehört, gelten beide als SVP-Nationalräte, die auch für Linke wählbar sind. Es sind keine Betonköpfe, sondern Politiker, denen wirklich zugetraut wird, Entscheide des Bundesrates mitzutragen, die auch mal nicht in ihrem Sinne ausfallen können. Eine wichtige Voraussetzung, um in einer Regierung mitwirken zu können. Aber die SVP kann trotzdem nicht einfach in den Bundesrat hineinspazieren. Sie attackierte in erster Linie Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf, die sie vor 4 Jahren nach ihrer Wahl aus der Partei rausgeworfen hat. Die Finanzministerin hat aber Chancen, wieder gewählt zu werden. Sie hat bisher eine Politik betrieben, die sowohl in der Mitte bei CVP und Grünliberalen wie auch bei den Linksparteien, bei SP und Grünen, mehrheitlich gut ankommt. Dass sie die Wiederwahl schafft, ist also möglich, erst recht, wenn es in den nächsten Tagen doch noch zu irgendeiner Zusammenarbeit der Mitteparteien CVP, BDP und Grünliberale kommen sollte. Dann ließe sich ihre Wiederwahl sogar arithmetisch begründen. Sie wäre dann einfach die zweite Vertreterin der Mitte im Bundesrat zusammen mit Doris Leuthard von der CVP.
Evelyn Widmer-Schlumpf kann also ein bisschen aufatmen. Dann ist diese Auswahl der SVP wohl eine schlechte Nachricht für die FDP.
Genau, die FDP-Bundesräte, die müssten sich warm anziehen, wenn es so käme. Sie kämen an 4. und 6. Stelle zur Wiederwahl. Die SVP hat wohl nicht ganz zufällig einen Deutschschweizer und einen welschen Kandidaten aufgestellt. Damit kann man den welschen FDP-Sitz von Didier Burkhalter und den Deutschschweizer FDP-Sitz von Johann Schneider-Ammann attackieren. Da wird dann vor allem die große Frage sein, ob die SP mitmacht, einen FDP-Bundesrat durch einen SVP-Bundesrat zu ersetzen, denn ohne SP-Stimmen geht das nicht. Es gibt Gründe dafür wie dagegen. Denkt die SP kurzfristig, dann macht es für sie nicht viel Sinn, einen Bundesrat der FDP, der ihr politisch näher steht, abzuwählen zugunsten eines SVP-Mannes, also des politischen Erzfeindes. Denkt die SP aber langfristig und hält sie die Konkordanz hoch, dann könnte sie durchaus einen FDP-Bundesrat aus dem Spiel nehmen. Die FDP ist fast nur noch halb so groß wie die SVP, ihr Anspruch auf einen zweiten Sitz klar weniger gut legitimiert als der der SVP. Und aus SP-Sicht wäre es sicher kein Nachteil, sich für spätere Bundesratswahlen den Goodwill der größten Partei der SVP zu sichern, statt den der FDP, die in den letzten Jahren stetig geschrumpft ist.
Das war Philipp Burkhardt direkt aus dem Bundeshaus. Und mit seiner Analyse und seinen Rechnereien ist es 18.29 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Geldscheffeln im amerikanischen Kongress und Stimmenscheffeln in Putins Russland. Geht's ums Ansehen eines Berufsstands, finden sich selten die Politikerinnen und Politiker auf den ersten Rängen. Und glaubt man den Umfragen, dann sieht das alles sogar noch schlechter aus für die Gilde in Washington D.C. Budgetknatsch, Sexskandale und ständiger Wahlkampf hinterlassen Spuren. Ein neues Buch kann das Image kaum korrigieren. Der Autor hat untersucht, warum so viele Kongressabgeordnete in Washington derart reich werden. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Politikerinnen und Politiker in Washington sind hervorragende Investoren. Selbst in volatilen Krisenzeiten machen sie mehr Gewinn als der durchschnittliche Marktteilnehmer. Bloß ein Zufall? Der 47-jährige Peter Schweitzer von der Hoover Institution an der Stanford University in Kalifornien glaubt nicht an Zufälle. Als Kongressabgeordneter wisse man, ob bestimmte Normen eine Mehrheit fänden oder was in einem Gesetz stehe und welchen Einfluss das alles auf einen ganzen Wirtschaftssektor haben könne, sagt Schweitzer. Gegenüber dem Rest der Anleger ein enormer Informationsvorsprung. Ein Informationsvorsprung, der sich auszahlt und der offensichtlich auch genutzt wird. Das zeigen die Nachforschungen Schweizers. Monatelang hat er in Akten und Dokumenten gewühlt, hat öffentlich zugängliche Finanzinformationen von Senatoren und Repräsentanten studiert und diese mit den Aktienkursen verglichen. Und siehe da, während der Verhandlungen über Obamas Gesundheitsreform haben die untersuchten Abgeordneten mit erstaunlich gutem Timing die jeweils richtigen Titel von Pharmafirmen ge- und verkauft, in der Finanzkrise jene von Banken und Versicherungen. Nicht immer konnte Schweitzer hieb- und stichfest das Ausnutzen von Insiderwissen nachweisen, das schreibt er auch in seinem Buch. Und doch gibt es derart viele Zufälle?
It's not true, and that's that.
I don't understand what part's not true.
Yes, sir. That I would act upon an investment.
Das ist Nancy Pelosi, Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, an einer Medienkonferenz. Das stimme nicht, entgegnet sie einem hartnäckigen Journalisten. Sie habe zwar an einem exklusiven Börsengang der Kreditkarte Visa verdient, just als sie das Gesetz über die Finanzmärkte zu revidieren half, aber das sei keinesfalls ein Interessenskonflikt. Der Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, John Boehner, der während der Obamacare-Reform mit Pharmatiteln handelte, sagte in der TV-Sendung 60 Minutes, er würde nicht von Tag zu Tag mit Aktien handeln, ein Treuhänder kümmere sich um sein Portfolio.
I have not made any decisions on day-to-day trading activities in my account and haven't for years.
Auch andere Politiker stritten die Vorwürfe bis jetzt ab oder verweigerten die Auskunft. Dabei könnten die Kongressmitglieder die Sache ganz gelassen nehmen. Selbst wenn sie ihr Insiderwissen brauchen, müssen sie keinen Staatsanwalt fürchten. Was andere Anleger ins Gefängnis bringen würde, dürfen sie nämlich ganz legal und straflos tun. Die Börsenaufsicht und eine Mehrheit der Juristen seien der Ansicht, dass solcher Insiderhandel erlaubt sei, sagt Schweitzer. Er ärgere sich über diesen Doppelstandard. Das Ganze sei schlicht unethisch und rufe nach Reformen. Doch solche hatten bisher keine Chance. Zum Beispiel müsste das Aktiengesetz revidiert werden. Schon vor Jahren hat dies ein kleines Grüppchen versucht, ohne Erfolg. Gestern fand in Washington zum ersten Mal überhaupt ein Kongresshearing zum Thema statt. Der Vorsitzende, Senator Joe Lieberman, betonte, es sei wichtig, wie die Politik wahrgenommen werde.
That means that if the law seems to allow members of Congress to take advantage of their public position.
Das heißt, schon allein die Tatsache, dass Insiderhandel im Kongress theoretisch erlaubt sei, würde das Vertrauen in die Politik weiter schmälern. Entschieden wurde nichts und geändert werde auch nichts, glaubt Peter Schweitzer. Der Autor zweifelt am Reformwillen der Politik. In Washington könnten sich Politiker der beiden Parteien auf nichts einigen. Mit einer Ausnahme.
They do seem to agree on one thing, and that is they want to keep the current system that allows them to enrich themselves.
Einig seien sich die Politiker beider Parteien nur, wenn sie die Möglichkeit hätten, sich selber zu bereichern.
Die Parlamentswahl ist zwar erst am Sonntag, aber eigentlich ist schon klar, wer in Russland die Nase vorn haben wird. Die Partei von Ministerpräsident Putin, einiges Russland. Auch wenn sich zunehmend Enttäuschung breit macht. Mit Putins Macht ist ein weit verzweigtes Klientelsystem verbunden, gerade in der Wirtschaft. Gute Beziehungen zur Politik sichern Vorteile. Dies hat unser Korrespondent Peter Gisling in einem Holzverarbeitungsbetrieb erfahren, in einer kleinen Ortschaft etwa 250 Kilometer nördlich von Moskau.
In der Werkhalle der Firma Totec dröhnen Mühlen, Pressen und Gebläse. Rollbänder transportieren riesige Sägemehlmengen von einem Hallenende zum anderen. Hier auf dem vor Jahren stillgelegten Gelände einer einstigen sowjetischen Düngerfabrik werden jeden Monat knapp 3000 Tonnen Holzpellets produziert. Die Stäbchen aus gepresstem Sägemehl weisen einen besonders hohen Heizwert auf. Pellets sind die modernen Energieträger für automatisierte Holzheizanlagen. Mit Stolz weist der Direktor der Totec, Michael Wüstrow, darauf hin, dass seine Firma die Pellets auch nach Westeuropa, nach Litauen liefere. Wir produzieren seit Februar, stehen noch am Anfang, suchen jetzt weitere Abnehmer und versuchen, uns im Markt zurechtzufinden. In der abgelegenen Ortschaft Maksaticha freut man sich über das neue Leben auf dem jahrelang ungenutzten Fabrikgelände. Die Firma Totec schafft Arbeitsplätze und nutzt das Abfallholz, welches in den Wäldern und den Sägereien der Region anfällt. Mittelfristig, so der Direktor, dürften die Holzpellets dereinst auch in der eigenen Region als Heizstoff dienen. Maksaticha und die umliegenden Dörfer nämlich seien bis heute weder an eine Gasleitung noch an ein Fernheizwerk angeschlossen. Doch der Betrieb tut sich schwer. Dmitri Selenin, der einstige Gouverneur des russischen Gebiets Twer und Mitglied der Putin-Partei Einiges Russland, habe die Firma, so erklärt deren Direktor, aus rein privaten, geschäftlichen Gründen ausgebremst. Im Sommer sei Selenin dann vom Kreml gefeuert worden. Nicht wegen der Firma Totec, nein, sondern weil es dem Gouverneur bei den Regionalwahlen vom März nicht gelungen sei, die Wählerschaft dazu zu bringen, Einiges Russland wieder eine deutliche Mehrheit zu verschaffen. Selenin ist nun durch einen anderen Exponenten der Putin-Partei ersetzt worden und jetzt habe man den Kampf erneut aufgenommen, um von den Behörden endlich die dem Betrieb zustehenden Lizenzen zu verschaffen, erklärt die Ingenieurin des Betriebs Valentina Vasiljenkova. Unsere Pellets sollten als Brennstoff offiziell anerkannt werden und wir sollten unter gleichen Bedingungen produzieren können wie andere Betriebe auch. Doch ohne persönliche direkte Kontakte zu einflussreichen Politikern bewege sich bei den russischen Behörden nichts. Immer und immer wieder und letztlich vergeblich habe man sich in der Vergangenheit an die Putin-Partei Einiges Russland gewandt. Diese aber habe sich, wie die Regionalregierung in Twer, nicht für die Anliegen der neuen Fabrik interessiert. Jetzt habe die Fabrikleitung auch mit Vertretern der anderen Parteien Kontakt aufgenommen, um in der Sache endlich voranzukommen. So hat die Totec vergangene Woche dem Spitzenkandidaten der gemäßigten Oppositionspartei Gerechtes Russland, Alexei Tschepa, zu einem Auftritt vor der versammelten Totec-Arbeiterschaft verholfen. Tschepa hat dabei die Arbeiterinnen und Arbeiter beschworen, zwischen der Regierungspartei und dem Staat zu unterscheiden. Nicht die Parteien, nein, sie, die Bürgerinnen und Bürger, bildeten den Staat. Es ist nicht die Putin-Partei, welche hier Straßen baut oder Kindergärten errichtet. Das wird in eurem Auftrag, mit eurem Geld gemacht. Die Firmenleitung hat dem Oppositionspolitiker schließlich zum Abschluss seines Besuchs noch die Möglichkeit geboten, am Fabriktor für kurze Zeit große Flaggen seiner Partei aufzuziehen. Dem Totec-Direktor war diese Aktion aber sichtbar unangenehm. So sehr er auf die Unterstützung der Oppositionspartei setzt, ihm war in diesem Moment wohl klar, dass man sich als Firma Unannehmlichkeiten einhandeln kann, wenn man es sich erlaubt, mit anderen Insignien als mit jenen der Putin-Partei zu werben.
Eine wilde Verflechtung von Politik und Wirtschaft hat uns Peter Gisling da gezeigt. Ich fragte ihn, ist das ein Einzelbeispiel, wie es eben in Russland laufen kann, oder läuft es grundsätzlich so?
Es läuft meistens so, denn Die Parteileute, die sitzen natürlich auch an den wichtigsten Schaltstellen in den Behörden, an der Macht. Und diese Leute, die haben sich zu einer kleinen Gruppe herausgebildet, die sich den Staat mehr oder weniger zu eigen gemacht haben. Oder man kann sagen, einen Teil seiner Institutionen. Und da ist es eben für Firmenmanager äußerst wichtig, über die richtigen Beziehungen zu verfügen.
Es braucht zwar Mut, mit der Opposition zusammenzuarbeiten, ganz wohl ist dem Fabrikleiter nicht in Ihrem Beispiel, aber offenbar gibt es sie, die Opposition. Kann sie dem Putins Partei nicht doch noch gefährlich werden?
Man muss zwischen zwei verschiedenen Arten von Oppositionsparteien unterscheiden, zwischen jenen, die an der Wahl gar nicht teilnehmen dürfen, weil sie ausgegrenzt worden sind von den Behörden, und den sogenannten Oppositionsparteien, die auch heute bereits in der Duma im Parlament vertreten sind, also die Liberaldemokraten des Politklons Schirinowski und die Kommunisten. Und die haben im Parlament, im Politikbetrieb Russlands, mehr so eine Rolle der Hofnarren übernommen. Der Hofnarr weiß auch ganz genau, wie weit er eben gehen kann, um nicht vom Hof gejagt zu werden. Allgemein werden diese sogenannten Oppositionsparteien, die eben in der Duma vertreten sind, als regierungsloyal bezeichnet. Das mag widersprüchlich klingen, aber es kommt der Realität eben sehr, sehr nahe.
Dennoch gibt es weniger Goodwill für die Putin-Partei Einiges Russland. Wo gehen denn all die Stimmen hin, die sich abwenden, oder gehen die einfach nicht wählen?
Es gibt einige Leute, die nicht zur Wahl gehen wollen, weil sie einfach keinen Sinn darin sehen, eben dahin zu gehen. Sie gehen auch davon aus, dass das Wahlresultat manipuliert werden wird. Andererseits gibt es viele, die sagen, wir gehen zur Wahl, aber wir stimmen auf keinen Fall für die Regierungspartei, und die geben beispielsweise ihre Stimme zugunsten der Kommunisten ab, auch wenn sie sonst mit den Kommunisten nichts am Hut haben wollen.
Putin wurde lange als der Retter Russlands gefeiert, der das Land nach der Sowjetunion, nach Jelzin auch, wieder zu einer stolzen Nation gemacht hat. Wieso verblasst sein Glanz jetzt doch langsam?
Also ich möchte betonen, Putin ist nach wie vor der populärste Politiker hierzulande. Aber nachdem Putin und Medvedev Ende September am Parteitag der Partei Einiges Russland bekannt gegeben haben, dass sie ihre Posten tauschen möchten, da haben hier die Leute wirklich konsterniert reagiert, obwohl sie das ja eigentlich seit Monaten hatten erwarten können. In dem Moment, wo dieser Beschluss bekannt gegeben wurde, wo Putin gesagt hat, ich werde im März wieder Präsident werden, da haben die Leute einfach nicht mehr richtig mitmachen wollen und von einem Zynismus der Macht gesprochen und sich auch darüber beklagt, dass sie, die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler, letztlich nichts mitzubestimmen hätten. Putin hat entschieden und deshalb wird er Präsident, und das mag man so auch hier in Russland nicht einfach schlucken.
Der Erfolg seiner Partei und damit auch der Erfolg von Putin gilt als sicher. Eine wirkliche Opposition ist verboten worden. Gibt es überhaupt so etwas wie Wahlkampf?
Es gibt vor allem die Wahlwerbung der Putin-Partei Jedinaja Rossija. Die ganze Stadt Moskau ist wirklich tapeziert mit Plakaten dieser Partei. Wenn man das Staatsfernsehen anschaltet, sieht man vor allem die Exponenten dieser Putin-Partei auftreten. Auch heute Abend nochmals wird sich Präsident Medvedev mit einem Aufruf ans Volk wenden in einer Fernsehansprache. Aber man muss wissen, Medvedev ist der Spitzenkandidat der Putin-Partei Jedinaja Rossija. Also hier wird nun kräftig nochmals die Werbetrommel gerührt, weil die Putin-Partei, weil die Parteiexponenten von Jedinaja Rossija erkannt haben, dass ihr Stern am Sinken ist. Und sie möchten mindestens eine absolute Mehrheit stellen können nach den Wahlen.
Aber es ist wirklich ausgeschlossen, dass aus der neuen Duma, dem neuen Parlament, ein Gegenkandidat hervorgehen wird für die Präsidentschaftswahl im März.
Ja, man darf davon ausgehen, dass zumindest der Form halber eben auch noch ein paar andere Leute sich um diesen Posten bewerben werden, beispielsweise der Chef der Kommunisten, Gennadi Sjuganov. Aber wenn Putin Präsident werden will, dann wird er gewählt werden anfangs März, und da gibt es überhaupt nichts zu zweifeln.
Das war Peter Gisling aus Moskau und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.